Vor wenigen Tagen haben wir die 10-Jahres-Feier gehabt der Wiedervereinigung Deutschlands. Davor hatten wir 40 Jahre im Osten die DDR unter kommunistischer Regierung und die Menschen wurden geprüft, untersucht, bewacht von der Stasi. Und zur Zeit der DDR lebte drüben einer mit dem Namen Fritz. Und er hatte einen Verwandten hier im Westen. Und er ist Franz, also gar nichts Ungewöhnliches. Aber eines Tages schrieb der Fritz eine offene Postkarte an seinen Freund im Westen und schrieb: Lieber Franz, deine Pistole ist gut angekommen. 6 Wochen später schreibt er einen verschlossenen Brief wieder an den Franz und schreibt: Lieber Franz, nun kannst du mir die Tulpenzwiebeln schicken. Inzwischen ist die Stasi hier gewesen und die haben mir den Garten umgegraben. Dieser Mann hatte eine gewisse Zukunftsperspektive und er sagte: Wenn ich jetzt selbst den Garten umgraben muss, ist besser, die Stasi macht das, die werde ich dafür einsetzen. Und so hatte er auch eine Perspektive für die nächsten paar Wochen. Wir brauchen eine Zukunftsperspektive, die weiterreicht. Wir wollen eine bis in die Ewigkeit reichende Zukunftsperspektive haben. Und so wollen wir heute nachdenken über die Frage: Was kommt auf uns zu? Was kommt auf diese Welt zu? Was kommt auf uns, auf jeden Einzelnen zu? Ich möchte dieses Nachdenken in 2 Teile gliedern. Im ersten Teil möchte ich etwas sagen, was die Menschen uns dazu sagen. Was sagen uns die Wissenschaftler, was sagen uns die Zukunftsforscher, was sagen uns alle diese Leute? Wohin gehen wir mit dieser Welt? Und im zweiten Teil will ich sagen, was uns Gott dazu sagt. Und wir werden das dann auch miteinander vergleichen. Zunächst einmal, was sagen uns die Menschen? Die Menschen teilen uns mit, dass wir auf die Zukunft ganz besonders achten müssen. Als der damalige Bundespräsident Roman Herzog am 23. Mai 1994 zum Bundespräsidenten gewählt wurde, da hielt er eine ganz kurze Stegreifrede, nur wenige Minuten. Aber worüber er gesprochen hat, war ausschließlich über die Zukunft. Und als im Oktober 1994 nach der Bundestagswahl die Minister vereidigt wurden, da hat man einen Zukunftsminister erstmals in der deutschen Geschichte gehabt, der auch wirklich so hieß. Also wir sehen, die Zukunft spielt eine große Rolle. Viele denken über die Zukunft nach, die Politiker, die Wissenschaftler, ja und wir auch. Wohin gehen wir mit der Zukunft? Und viele Leute erwarten alles von der Technik. Und in der Tat, die Technik hat eine unvorstellbar rasante Entwicklung hinter sich, sodass man von der Technik eigentlich alles erwartet. Schauen wir uns das mal ein wenig an, was so in der Technik alles geleistet wurde. Die ersten Menschen, als sie aus dem Garten Eden vertrieben waren, da stand nicht vor dem Garten Eden ein Trecker und so ein Mehrfach-Kippflug, sondern sie mussten sehen, dass sie klarkamen mit der neuen Situation. Und ich kann mir vorstellen, die haben so eine Astgabel genommen und dann da mal so übers Land gezogen und haben dann Samen reingelegt. Das ging ganz, ganz einfach los. Und dann nachher später kam eine große Revolution. Es wurde die Hacke erfunden. Dann ging das schon etwas leichter. Und dann ging die Entwicklung in der Landwirtschaft immer weiter. Heute haben wir Traktoren im Einsatz, mehrfach Kippflüge, Sämaschinen, Mähdrescher und so fort und so fort. Und so wird die Arbeit erleichtert. Und wir sehen, die Technik ist zu großem Segen geworden. Auch auf einem anderen Gebiet stellen wir das sehr deutlich fest, zum Beispiel in der Medizin. Auch dort hat es ganz gewaltige Fortschritte gegeben. Mit der Erfindung des Mikroskops wurde die Medizin auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Louis Pasteur kam auf die Idee, er hat einmal unter dem Mikroskop das Ganze sich angesehen und stellte fest, dass da ganz bestimmte Mikroorganismen da herumwimmeln und er stellte fest, das ist die Ursache von Krankheiten. Es ist erst 100 Jahre her, seit Robert Koch den Tuberkelbacillus und den Cholera Vibrio entdeckte und damit den Sieg über verheerende Volksseuchen einleitete. Großartige Entwicklung. Dann kam Wilhelm Conrad Röntgen und er entdeckte die Röntgenstrahlen. Und da war es erstmals möglich, einen Knochenbruch oder so etwas im Innern des Körpers zu erkennen, ohne da überhaupt etwas zu schneiden und zu operieren. Mit der Erfindung der Faseroptik gab es nochmal einen weiteren Sprung in der Medizin. Heute reden wir von der Computertomographie und es können sogar die Weichteile untersucht werden, ohne dass da überhaupt etwas operiert werden muss. Es werden Organtransplantationen vorgenommen, Herzen werden ausgetauscht, Nieren werden ausgetauscht. Es ist unvorstellbar, was da alles so gemacht wird. Wir sehen, es ist ein rasanter Sprung, den die Technik, den die Medizin da erlebt hat. Was ist heute alles möglich in der Wissenschaft? Wir haben es heute zu tun mit einem unvorstellbaren Wissenswachstum. 1950 war es so, dass weltweit pro Tag 1500 wissenschaftliche Aufsätze erschienen. Zur Zeit Leonardo da Vincis war es noch möglich, dass ein einziger Wissenschaftler das gesamte Wissen der Welt in sich vereinigen konnte, wenn er sich damit beschäftigt hatte. Das war dann schon danach nicht mehr möglich. 1985 gab es schon 10-mal so viel Veröffentlichungen wie 1950, nämlich nicht 1500, sondern schon 15.000 Veröffentlichungen pro Tag. Jetzt ist es so, dass 100.000 Originalarbeiten erscheinen. Niemand ist mehr in der Lage, dieses Fachwissen noch zu verarbeiten. In meinem Fachgebiet der Informatik müsste ich eigentlich 100 Stunden pro Tag lesen, um alles Wichtige, alles Relevante zu lesen. Aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden und eine Stunde rede ich jetzt hier in Detmold. Also das muss ich auch abziehen. Wir sehen also, wir kommen überhaupt nicht mehr dagegen an. Wir haben heute das Internet zur Verfügung und im Internet befinden sich zurzeit 550 Milliarden Seiten, eine unvorstellbare Menge an Informationen. Als ich vor wenigen Tagen noch in den USA war und dort Vorträge gehalten habe, da sagte man mir, eine Stunde später wird der Vortrag schon im Internet verfügbar sein. Und dann kann das überall auf der Welt gehört werden. Man muss sich da nur einloggen, wie wir das so schön sagen. Und dann kann man den Vortrag überall hören, in Australien oder wo auch immer man sich da anschließt an das Internet. Das sind gewaltige Entwicklungen, wenn wir das so sehen. Wir stellen auch fest, die Umsetzung von technischen Erfindungen, wo die erste Grundidee dafür da war, bis zur Umsetzung für die Technik, wird immer schneller. Die Zeit wird immer kürzer. Bei dem Galvanisierversuch, den man gedacht hatte, bis zur Einführung des Telegraphen hat es 61 Jahre gedauert. Und von der Erfindung der Elektronenemission in Glühlampen bis zum Einsatz der Verstärkerröhre vergingen nur 22 Jahre. Und vom Transistor bis zur Schlüsselerfindung für den Computer der integrierten Schaltung hat es nur 10 Jahre gedauert. Das wird immer schneller, diese Umsetzungszeit. Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Übertragung von Informationen. Es dauerte 5 Monate, bis die spanische Königin Isabella von der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus erfuhr. 5 Monate. Es dauerte dann nachher nur noch 2 Wochen, bis Europa etwas erfuhr von der Ermordung des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln. Und es dauert nur 1,3 Sekunden, bis die Menschheit erfuhr, dass erstmals ein Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hatte. Wir sehen, das wird immer schneller, immer rapider geht das vor sich. Eine der größten Erfindungen unserer Zeit ist der Computer. 1938 baute Konrad Zuse den ersten Computer, noch so mit Laubsäge und Blechen und so weiter. der konnte schon rechnen, der brauchte, um 2 mal 2 auszurechnen, immerhin 4 Sekunden. Heute haben wir eine ganz rasante Entwicklung bezüglich der Computer erlebt. Überall sind sie im Einsatz und die schnellsten machen etwa 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde. Und wenn man die parallel schaltet, dann kommen wir ganz locker auf 100 Milliarden Rechenoperationen in einer einzigen Sekunde. Wir sehen, das ist eine atemberaubende Entwicklung. Und viele Leute haben den Eindruck, wir werden die Zukunft voll in den Griff bekommen. Ist gar keine Frage, ist nur eine Frage der Zeit und der neuen Entwicklungen, der neuen Erfindungen. Und dann wird die Zukunft voll gemeistert werden können. So ist weitgehend die Auffassung. Aber vorsichtig, ist das wirklich so? Wenn wir uns die Schöpfung anschauen, verstehen wir fast gar nichts. Wir stehen davor, staunen, wie das alles funktioniert, und können es gar nicht erklären. Niemand ist in der Lage, den Prozess der Photosynthese, der in jedem grünen Blatt stattfindet, zu erklären, wie es geht. Und nachbauen kann es kein Chemiker, kein Physiker, niemand. Kein Verfahrenstechniker ist in der Lage, diesen genialen Prozess der Photosynthese nachzubauen. Kein Wissenschaftler kann uns die molekularen Mechanismen erklären, die eine Heuschrecke erzeugen, die aussieht wie ein verwelktes Blatt. Wie funktioniert sowas? Keiner weiß das. Und kein Biologe versteht das Geheimnis jener Orchideenblüte, die geformt ist wie ein Wespenweibchen, auch so gefärbt ist und auch noch genauso riecht. Wie kommt sowas zustande? Wir vermögen zu denken, zu fühlen, zu wünschen, zu glauben, zu hoffen. Und dazu haben wir einen wunderbaren Apparat, das Gehirn. Aber kein Wissenschaftler versteht, wie ein Gehirn funktioniert. Wenn wir wüssten, wie ein Gehirn funktioniert, dann würden wir unsere Computer nach diesen Prinzipien bauen. Aber wir wissen es nicht. Das Gehirn gehört zu den großen weißen Flächen auf der Landkarte unseres Unwissens. Wir haben keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und dann werden wir demütig, und es ist gut, wenn wir demütig werden, dass wir erkennen, wir können nicht alles erkennen. Wir kommen sehr, sehr schnell an Grenzen. Und das, was wir mit der Technik machen, sollten wir uns alles 3-mal überlegen, bis wir es wirklich tun. Heute, das ist die Gegenseite, die müssen wir auch erwähnen, kann man 2 Monate lang 1000 zweite Weltkriege führen, jeden Tag. So viel Nuklearwaffen sind auf dieser Erde gelagert, dank der Technik, dank der Erfindungen. Und das, obwohl täglich 40.000 Kinder auf unserer Welt verhungern, weil sie nicht genug zu essen haben. Das ist unsere Welt. In der Medizin haben wir gehört, wie groß die Fortschritte sind. Und doch müssen wir beklagen, dass aufgrund der Medizin die größte Mordaktion der Weltgeschichte im Mutterleib stattfindet. In der Bundesrepublik kommen auf 600.000 Neugeborene 250.000 Abtreibungen. In jeder Minute eine Abtreibung. In jeder Minute wird ein Mensch getötet. Und zwar dort, wo der Schöpfer vorgesehen hat, dass hier das Leben entsteht. Wenn ich hier 60 Minuten einen Vortrag halte, dann werden in dieser Zeit 60 Menschen erbärmlich gemordet. Und zwar aufgrund in Gänsefüßchen der Fortschritte der Technik, weil man das alles ganz mühelos machen kann. Es gab Zeiten, wo man meinte, wir werden Beherrscher der Natur sein. So meint es noch der Philosoph René Descartes. Aber wir müssen feststellen, die Beherrschung der Natur ist uns zu einem Gericht geworden. Wenn wir die Bibel aufschlagen, da wird uns berichtet vom Turmbau zu Babel. Und wir haben alle verbinden den Turmbau zu Babel alle mit dem Gericht der Sprachenverwirrung. Aber es ging ein zweites Gericht einher. Und da heißt es, dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens. Hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich vorgenommen haben. Die Menschen sind in die Lage versetzt, alle möglichen Dinge zu tun. Und bei vielem kann einem nur Angst und Bange werden, was die Menschen tun werden. Im Augenblick reden wir noch davon und haben Gesetze, dass der Mensch nicht geklont werden kann. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann wird der Mensch das tun. Und so können wir uns diese Welt ausmalen, was der Mensch tut und auch wozu er fähig ist. Bei all dem, was wir sehen in der Technik, sind wir dennoch nicht in der Lage, einige grundlegende Probleme zu lösen. Wir lösen nicht die Umweltprobleme. Wir lösen nicht das Problem der Klimaveränderung, um nur einige zu nennen. Und manche Leute meinen, die Erde ist nicht in der Lage, die Menschen zu ernähren, die geboren werden. Aber das kann man sehr schnell entkräften, diese Ideen und diese Konferenzen, die da weltweit überall abgehalten werden. In einer Zeit der Gesellschaft von Nomaden waren 2 Quadratkilometer Erdoberfläche nötig, um einen Menschen zu ernähren. Es gab einmal eine Zeit auf der Erde, da betrug die ökologische Tragfähigkeit unserer Erde 25 Millionen. 25 Millionen Menschen konnte die Erde ernähren, mehr nicht. Dann kam der Einsatz von Ackerbau und Viehzucht und die Tragfähigkeit der Erde stieg dann an auf 2 Milliarden Menschen. Die heutige Tragfähigkeit der Erde, wenn man all das berücksichtigt, was wir heute tun können, auch an Gutem, an Segen auch durch die Technik, dann liegt sie etwa bei 20 Milliarden. Also das ist überhaupt kein Problem, dass wir viele Kinder haben und das ist ja auch von Gott gesagt, dass wir auch Nachkommen haben sollen. Wir sollen die Erde füllen. Das ist der Auftrag. Füllet die Erde. Von Gott ausgesprochen. Dieser Auftrag ist nie aufgehoben. Darum sind Abtreibungen völlig überflüssig. Wenn man die gesamte Erdbevölkerung, alle Menschen, die auf dieser Erde leben, umsiedeln würde auf die Fläche der USA, dann hätte die USA eine Bevölkerungsdichte, die genauso groß ist wie Holland heute. Und wenn man nach Holland fährt, der sieht, da kann man gut leben. Da ist noch viel Fläche, wo sie Landwirtschaft betreiben, Tomaten anbauen und alles Mögliche. Wir sehen also, das ist nicht das Problem. Dann haben wir Klimaveränderungen zu verzeichnen und das ist wirklich ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Das kommt dadurch zustande, dass wir sehr viel Brennstoffe verbrennen, die Kohlendioxid erzeugen. Um eine einzige Kilowattstunde zu erzeugen, entsteht gleichzeitig 1 Kilogramm CO2. Das ist nicht zu verhindern. Ein Großkraftwerk produziert jährlich 80 Millionen Tonnen CO2, also Kohlendioxid. Weltweit sind das 20 Milliarden Tonnen CO2. Und dieses CO2 kann man frieren, einfrieren und dann hat man Trockeneis und das kann man mit einem Zug verladen. Und das, was in einem Jahr an CO2 entsteht, wenn man das in einen Zug hineinpackt, dann hätte dieser Zug eine Länge, der ist 200 Mal länger als ein Zug, der ganz um den Äquator reicht. Also eine unvorstellbare Menge, die wir da erzeugen durch die Verbrennung von Erdöl und Kohle. Damit verbunden sind sehr starke klimatische Veränderungen. Und das müssen wir ernst nehmen. Das ist das, was man auch ausrechnen kann mit Computern. Man kann die Zeit beschreiben, auf die wir zugehen. Und ich will das mal in einigen Aspekten einmal uns hier nennen. Das kommt durch die klimatischen Veränderungen, die aufgrund des hohen CO2-Ausstoßes dann zustande kommen. Während große Dürreperioden bisher nur alle 100 Jahre auftraten, werden solche Katastrophen alle 3 Jahre zu erwarten sein. Die Wirbelstürme werden 40-50% heftiger sein als bisher. Wir werden immer wieder in den Nachrichten damit konfrontiert, dass das so ist. Die Wälder werden mehr und mehr dezimiert. Die Wasserspiegel der Ozeane werden um 1-2 Meter steigen. Zahlreiche Flachgebiete der Erde, insbesondere Bangladesch, Mexiko und auch die Länder in Nordwesteuropa werden Land unterhaben. Es wird in Zukunft hunderte Millionen ökologischer Flüchtlinge geben, wegen Land unter. Und wegen des Wegschmelzen dadurch auch der Polkappen. Biologische Feinstrukturen geraten aus dem Gleichgewicht. Heuschrecken, Blattläuse und Schmetterlinge gedeihen in einem Treibhausklima besser und könnten sich in einer einzigen Vegetationsperiode sogar zweimal vermehren. Parasiten und Krankheitserreger können sich durch ihre kurze Generationsdauer schnell auf die Veränderungen einstellen. Das ist das, was wir sehen. Ich las neulich einen wissenschaftlichen Aufsatz, da hatte jemand geschrieben, er hat eine Analyse vorgenommen von den Spinnengiften. Und jetzt kann man diese Spinnengifte auch herstellen, meint er, und dann können wir mit diesen Spinnengiften unsere Felder bearbeiten. Und da kann man sich ausmalen, was dabei passiert. Dann werden die Insekten, die von den Spinnen verfolgt werden, immun werden gegen dieses Gift. Und das Gift der Spinnen wird keine Wirkung mehr haben. Und so werden sie sich unvorstellbar vermehren. Das sind Dinge, die wir einfach beachten müssen, dass sie einfach sein werden. Wir kommen in eine Sinnkrise hinein, von der manch einer schon gesprochen hat. Ein Philosoph, ein Naturphilosoph, Hans Sachse, sagte, nicht die Lösung der technischen, sondern die der ethischen Probleme wird unsere Zukunft bestimmen. Und Hans Makel, ein bekannter Biologe, er hat eine Zukunftsaussicht wie folgt beschrieben. Er sagt, ohne das sichere Geleit einer ethisch unbeliebigen Grundauffassung vom Menschen und seiner Würde kann einen das, was moderne Biotechnologie mit einer chemisch-physikalischen Maschine Mensch anzurichten vermöchte, nur erschrecken. Wenn das Absaugen eines 2-Monats-Embryos kein biologisch-medizinisches Problem ist, hört es sehr schnell auf, überhaupt als ein moralisches Problem erkannt zu werden. Er kommt auf die Samengefrierbank für Nobelpreisträger und für Pol Potts Mörderkinder zu sprechen. Das sind nur zwei extreme Facetten der gleichen Hybris. Wo der Mensch das, was er tun darf, nur durch das begrenzt sieht, was er erreichen will. Und er meint, dann sind diese Perspektiven furchtbar und schrecklich. Und er sagt weiter, das Übel kommt nicht aus der Einsicht in die Wirklichkeit und nicht durch die Verfügbarkeit neuer Technologien. Das Übel kommt durch die Begründung unseres Handelns auf falschen Argumenten. Hat er recht? Das stimmt. Wir handeln aufgrund falscher Argumente. Wer kann uns denn helfen? Wer gibt uns die Antwort? Die Philosophen können uns keine Antwort geben. Die Antwort der Philosophen ist wie folgt. So sagte ein bekannter Philosoph neulich. Die Philosophie gibt uns selten endgültige inhaltliche Lösungen. Sie ist ein Problemfach, kein Stoff und kein Ergebnisfach. Für die Philosophie ist eine neue Problemperspektive viel wichtiger als die Teillösung einer überlieferten Frage. Wir haben nichts zu erwarten von der Philosophie, dass die Leute da denken und dass sie uns sagen können, wie es weitergeht. Die Natur selbst liefert uns auch keine Antwort. In der Natur selbst finden wir keine Antwort. Wer aber gibt uns dann die Antwort, wie wir uns richtig verhalten sollen und wo die Zukunft wirklich hingeht? Wer liefert uns die Antwort? Es bleibt nur noch eine einzige Quelle übrig und das ist die Bibel. Und das ist die Antwort Gottes. Und so wollen wir uns anschauen, das, was Gott uns sagt. Denn das, was Gott uns sagt, das ist verbindlich und das wird auch wirklich so stattfinden, wie er es sagt. Darum ist es wichtig, auf ihn zu hören und seine Botschaft zur Kenntnis zu nehmen. Wenn wir aber die Bibel aufschlagen, da werden wir völlig erstaunt sein, dass die Probleme, die wir täglich in den Nachrichten, in der Zeitung und überall lesen und die auf den Weltkonferenzen verhandelt werden, dass sie in der Bibel überhaupt nicht vorkommen. Ich habe die Bibel vorwärts wie rückwärts gelesen. Ich habe nichts gelesen von einer Überbevölkerung der Erde. Das kommt überhaupt nicht vor in der Bibel. Ich habe nichts gelesen von einer Umweltzerstörung. Ich habe auch nichts gelesen von Klimaproblemen und nichts von einem Treibhauseffekt. Warum das denn bloß? Warum schreibt uns das Gott nicht? Gott teilt uns doch alle Dinge, alles mit. Alles teilt uns Gott mit, was für unser Leben wichtig ist, was für die Erde wichtig ist. Alles finden wir dort. Aber nichts dergleichen. Wie kommt das? Nun, ich würde sagen, das ist das Problem nicht. Wir arbeiten offenbar an den falschen Problemen. Wir haben etwas nicht beachtet, worauf Gott uns hinweist. Ich will das mal in einem Bild uns verständlich machen. Stellen wir uns einmal vor, wir fahren mit einem großen Dampfer von Hamburg nach New York. Das ist eine lange Fahrt. Und jetzt haben wir ein großes Schiff, wir haben eine Fahrkarte gekauft. Und stellen wir uns einmal vor, wir dürfen überhaupt nicht an Bord sein oben und alles beobachten oder eine Landkarte haben oder so eine Seekarte haben, dass wir sagen, wo befinden wir uns nun, sondern wir befinden uns ganz unten tief im Schiff, dort, wo die Tanks sind, wo die Öltanks sind. Und wir haben die Gelegenheit, das Anzeigeglas für den Füllstand des Ölkessels zu beobachten. Und nun gucken wir da, beobachten das Glas. Und wir sehen, das sinkt und das sinkt und das sinkt. Ständig wird das weniger, immer weniger, immer weniger. Und auf einmal sehen wir, da ist nur noch so ein ganz klein bisschen Öl in dem Tank. So viel nur noch, im Anzeigestand. Was wird unsere Reaktion sein? Wir wollten ja nach New York. Werden wir jetzt sagen, riesige Panik, Leute, jetzt ist etwas ganz Schreckliches passiert, es ist kein Öl mehr da, wir werden das Ziel nicht mehr erreichen? Ich würde das nicht sagen. Ich würde sagen, dieses Schiff ist von Leuten gebaut worden, die haben Ahnung von Schiffbau, die sind schon oft rübergefahren über den Ozean, die wissen, wie viel Öl sie brauchen und die haben die Öltank so kalkuliert, dass es immer ausreicht für die Überfahrt über den Atlantik. Das würde ich schlagern. Ich würde dann sagen, so, jetzt kann ich meine Koffer packen, denn gleich sind wir an Land, dann können wir aussteigen. Das Ziel ist erreicht. Wir sind gleich am Ziel. Das ist doch die vernünftige Schlussfolgerung, oder? Und genau das sagt uns Gott. Wir sind bald am Ziel. Das ist die Botschaft der Bibel. Und weil wir bald am Ziel sind, gibt uns Gott die richtige Zukunftsperspektive. Worauf haben wir zu achten für die kommende Zeit? Was ist unvorstellbar wichtig jetzt für uns? Was auf uns zukommt? Worauf wir achten müssen? Die Bibel beschreibt es richtig. Weil Gott der Einzige ist, der die Zukunft in der Hand hat. Der Einzige, kein anderer. Wir haben sie nicht im Griff und werden sie auch nicht im Griff kriegen. Aber Gott, der die Schöpfer, der die Welt kalkuliert hat, der die Welt geschaffen hat, er hat genug Öl hineingetan in die Erde und genug Kohle gegeben, dass es bis zur Überfahrt reicht. Das wird das Problem gar nicht sein. Wir haben genug von allem. Es wird ausreichen bis zum Ziel. Wenn unsere Schiffbauer das schon ausrechnen können, wie viel Öl sie brauchen für die Überfahrt, wie viel mehr unser Schöpfer, dass er genau ausrechnen kann und weiß, wie viel Rohstoff und wie viel Dinge er in die Erde legen muss, dass wir das Ziel erreichen. Das ist die Frage überhaupt nicht. Es ist kalkuliert bis zum letzten Tag. Wir müssen überhaupt keine Sorge haben dafür. Das ist wunderbar zu wissen, dass wir ganz beruhigt sein können. Aber es gibt ein anderes Problem. Und darauf weist uns Gott hin. Das wird auf keiner Klimakonferenz verhandelt. Auf keiner Weltkonferenz. Nicht vor der UNO, nie. Nirgendwo taucht das Problem auf. Aber das ist das eigentliche Problem Gottes. Das eigentliche Problem der Zukunft. Und Gott sagt uns die Wahrheit und weist uns darauf hin. Und so schauen wir auf die eigentlichen Zukunftsprobleme, die es zu bewältigen gilt. Und da lesen wir zwei Texte. Den einen Text aus dem letzten Buch des Alten Testaments und einen zweiten Text am Ende des Neuen Testaments im Buch der Offenbarung. Zunächst die Zukunftsperspektive aus dem letzten Buch des Alten Testaments, Malachi 3, Vers 19 bis 20. Und da steht: Denn siehe, Es kommt ein Tag, der soll wie ein Ofen brennen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Das ist Freudenbotschaft. Ihr sollt springen wie die Mastkälber. Und das ist unsere Zukunftsperspektive, die der Herr uns sagt. Und schauen wir uns die Zukunftsperspektive an im Neuen Testament, in Offenbarung 21, da lesen wir. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Zukunftsperspektive, die uns Gott gibt. Das ist das, worauf wir zugehen. Und Gott will uns ausrichten mit seiner Botschaft auf diesen Tag hin. Und dieser Tag wird beschrieben in Malachi 3, Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Diese Sonne der Gerechtigkeit hat einen Namen im Neuen Testament. Und diese Sonne der Gerechtigkeit, das ist Jesus. Jesus wird aufgehen. Das ist uns verheißen. Er wird wiederkommen und wir werden ihn sehen als die Sonne der Gerechtigkeit. Das ist der Zukunftstag, auf den wir zugehen. Das ist das, was uns Gott sagt. Und auf diesen Tag müssen wir vorbereitet sein, auf diesen Tag des Sonnenaufgangs. Denn der Tag wird nicht für alle Sonnenaufgang sein, das sagt die Bibel hier auch. Hier steht auch, siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Es wird ein Tag sein, der auch schrecklich ist. Da werden die Leute verbrannt werden, aber nicht, dass sie nicht mehr da sind, sondern sie werden ewig in dem Feuer sein, das sagt die Bibel. Und der Ruf Gottes ist, kommt raus aus dem Feuer, kommt raus aus dieser Gefahrenzone, kommt raus zu diesem Jesus, kommt raus in den Aufgang, in den Sonnenaufgang zu diesem Jesus hin. Heute ist der Tag, wo ihr kommen könnt. Darum machen wir diese Veranstaltungen, dass wir aus der Schusslinie rauskommen, aus der Feuerlinie, dass uns zugerufen wird, euch aber gilt die Sonne der Gerechtigkeit. Und mögt ihr noch alles in diesem Leben erlitten haben und Schwierigkeiten gehabt haben in diesem Leben und Sorge gehabt haben und was nicht alles in diesem. Und niemand geht über diese Erde ohne Sorge, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne all diese Dinge. Das ist das Wesen dieser Welt, weil sie durch die Sünde zerstört ist. Aber es gibt einen Ausweg und das ist die Perspektive Gottes. Wir können raus und wir wenden uns diesem Jesus Christus zu und dann geht uns die Sonne auf. Und dann steht eine große Verheißung über unserem Leben. Euch wird die Sonne aufgehen. Und da ist nicht mehr die Rede von Umweltverschmutzung und von all den Dingen, die wir hören, von Treibhauseffekt und Land unter. Es kommt gar nicht erst dazu, weil der Herr viel früher da sein wird. Und das haben wir völlig aus dem Auge offenbar verloren. Aber das ist das, was Not ist zu sagen. Der Herr kommt. Er kommt wieder. Euch soll aufgehen die Sonne, komme heute in diesen Sonnenaufgang. Und es werden ihn alle sehen. Es ist so oft bezeugt in der Bibel, dieses Wiederkommen des Herrn. Jesus selbst sagte, und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ich habe mich immer gewundert, das ist doch ein Freudentag, wo dieser Jesus wiederkommen wird. Die Sonne der Gerechtigkeit. Und warum steht hier mitten in diesem Text plötzlich drin, und die Menschen werden heulen, wenn sie das sehen werden. Sie werden erschrocken sein. Alle Geschlechter der Erde. Was ist damit gemeint? Das heißt, aus allen Generationen, die je auf dieser Erde gelebt haben, hat es immer wieder Menschen gegeben, die den lebendigen Gott abgelehnt haben. Sie sind ihre eigenen Wege gegangen. Vielleicht waren sie gar nicht mal besonders böse. Sie waren keine Mörder, keine Diebe, haben ein ganz normales Leben geführt. Vielleicht Bürgermeister sogar einer Stadt gewesen, ganz angesehene Persönlichkeiten, aber ohne Gott. Und dann werden sie feststellen, ich habe falsch gelebt. Und sie werden schreien, ihr Berge, ihr Hügel, fallt auf uns. Wir können es nicht ertragen, dieses Licht, diese Sonne können wir nicht ertragen, diesen Jesus. Unmöglich für uns. Aber es gibt dann kein Zurück, es ist zu spät. Aber ich freue mich, wir haben heute einen Tag, wo wir noch leben. Wir sind unter den Lebenden. Wir können uns entscheiden, wir können sagen, jetzt habe ich verstanden. Jetzt pole ich endlich um. Jetzt gehe ich den richtigen Weg, damit an jenem Tag er mir zurufen wird, komm her in die Sonne. Und jetzt scheint dir ewig die Sonne. Nie wieder wirst du Leid ertragen, nie wieder. Du bist gerufen für die Sonne. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft der Zukunft. Komm in diese Sonne. Und damit wir das alle begreifen, hat die Bibel das immer wieder neu gesagt. Die Engel haben das gesagt. Zu den Jüngern, ihr Männer von Galiläa, das war bei der Himmelfahrt, was steht ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird so kommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. So kommt er wieder. Wir werden ihn sehen. Alle werden ihn sehen. Und die Apostel haben geschrieben, Johannes, 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das geht in meinen Kopf nicht rein, was hier steht. Wir werden ihm gleich sein, dem Herrn Jesus. Wir werden ihm gleichgestaltet sein. Was ist denn das? Der Herr ist der Schöpfer dieser Welt, der Jesus hat das alles gemacht. Die DNS-Moleküle, alles, was wir in der Schöpfung sehen, was wir nicht verstehen können, das hat er geschaffen. Das ist sein Werk, durch seine Vollmacht, durch seine Intelligenz, durch seine Weisheit hat er das gemacht. Und dann heißt es hier, wir werden ihm gleich sein. Was für ein unvorstellbar hoher Stand, in den er uns versetzt, ihm gleich zu sein. Wir werden seine Weisheit bekommen. Wir werden seine Herrlichkeit bekommen. In dieser Welt reden wir von Schönheit. In all den Zeitschriften ist immer von Schönheit die Rede. Wie man die Haare färben muss und wie man das alles machen muss und ob die Locken krumm und gerade sein müssen, was weiß ich alles, was da alles sein muss, was die Leute alles haben wollen. Es vergeht und es vergeht. Es ist nicht zu halten. Und dieser Jesus sagt, ihr werdet mir gleich sein. Ihr werdet nicht nur schön sein, ihr werdet meine Herrlichkeit bekommen. Und in Ewigkeit, da wird nichts mehr vergehen. Nichts mehr. Es wird alles bleibend sein. Eine unvorstellbar hohe Berufung, zu der wir gerufen sind. Und das will er uns geben am Tag seines Kommens. Ich freue mich auf diesen Tag. Ich freue mich, dass ich in meinem Leben einmal die Botschaft gehört habe, dass da mal ein Mann war, der mir es mal klar gesagt hat, worum es geht. Und nicht da so ein paar Predigten ohne Aussage, die mir nicht geholfen haben. Ich habe gesucht, ich war auf der Suche, keiner hat mir das gesagt. Und dann kam einer, der hat die Botschaft der Bibel gesagt, wie sie wirklich ist. Und da habe ich gemerkt, das ging in mein Herz tief rein. Da habe ich gesagt, das will ich. Das ist meine Zielperspektive auch. Da will ich hin. Ich konnte es gar nicht fassen. Ich kann es heute noch nicht fassen, dass der Jesus das sagt. Er will uns gleichgestalten zu ihm hin. Unfassbar. Unfassbar. Fasse es, wer es kann. Aber die Bibel sagt es. Ich glaube das auch. Ich glaube das, was er mir versprochen hat. Unbedingt. Wir müssen wissen, wie er wiederkommt. Ich staune, dass der Jesus alles im Voraus uns sagt. Wir wissen ganz genau, wie er wiederkommen wird. Können wir uns an einer Hand merken. 5 Finger haben wir an einer Hand. Vielleicht sogar deswegen. Dass wir uns merken, die 5 Punkte seines Kommens. Er kommt in großer Kraft und Herrlichkeit. Mit riesiger Kraft. Da heißt es, die Gestirne werden ins Wanken kommen. Die Erde wird ins Zittern kommen. Nicht wahr? Er dreht ein klein wenig an den Naturgesetzen, die er ja gemacht hat. Und wenn er ein klein wenig an den Naturgesetzen da dreht, verändert sich alles. Dann fängt die Erde an zu taumeln und die Leute werden Angst kriegen. Was ist denn nun los? Wir können ja gar nichts mehr machen mit unserer Kraft, mit unserer Technik. Wir sind ja am Ende. Dann erscheint er und dann sehen wir, das ist seine Kraft und seine Herrlichkeit. Wir brauchen keine Angst zu haben. Es ist unser Herr, an dem wir geglaubt haben, wo er nicht sichtbar war, aber dann werden wir ihn sehen in Ewigkeit. Nie wieder kommt dann ein Augenblick, wo wir ihn nicht sehen werden. Die Bibel sagt sogar, er wird die ewige Sonne sein. Er wird ewig scheinen, er wird das Licht der Ewigkeit sein. Diese Sonne, die wir da haben, die wird endgültig abgeschaltet sein, weil der Jesus selbst die ewige Sonne sein wird. Na, das wird eine Sonne. Da brauchen wir keine Lichtschutzfaktoren, dass wir die Haut verbrennen. Das wird eine milde Sonne sein. Die milde Sonne der Ewigkeit, die wird uns scheinen. Die Sonne der Gerechtigkeit. Das wird ein Tag sein. Zweitens, er kommt in den Wolken des Himmels. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohnes in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er kommt nicht in der Wüste, er kommt auch nicht im Fernsehen, er kommt auch nicht auf den Bergen. Er kommt auch nicht unsichtbar, wie es die Sekten sagen und was die alles erfunden haben. Er kommt in den Wolken des Himmels für alle sichtbar. Egal, wo wir sind. Auch die Bergleute, die vielleicht 1000 Meter unter der Erde sind, die werden ihn auch sehen. Ist doch kein mathematisches Problem für ihn, dass die Erde plötzlich ihn durchsichtig wird dann. Alle werden ihn sehen, egal wo wir sind. Ob im Keller, auf dem Dach oder sonst irgendwo. Niemand ist ausgenommen von diesem Tag. An diesem Tag können wir, wer weiß, was für Vereinbarungen haben und in unserem Terminkalender drinstehen, haben, was wir wollen. Es fällt alles flach, weil er kommt. Jetzt ist das angesagt. Das ist der große Tag. Und er kommt sichtbar, das ist wichtig. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Nun denkt man, das ist das Riesenereignis, worauf wir zugehen. Alle Welt freut sich. Und hier steht, sie werden wehklagen um seinetwillen. Falsch gebucht, falsch geplant. Und darum rufen wir heute Abend jeden zu, pole heute dein Leben richtig, komme zu diesem Jesus, dass du dann im Sonnenaufgang bist. Dass du nicht wehklagen musst, weil du es nicht ertragen kannst. Entscheide dich heute für diesen Jesus, komme zu ihm und sage, Herr, hier bin ich habe es jetzt endlich verstanden. Ich habe schon 28 Predigten gehört, jetzt wird's Zeit. Jetzt muss ich endlich die Sache auf den Punkt bringen. Das ist angesagt. Als Armstrong, Aldrin und Collins die Reise zum Mond antraten, haben das 500 Millionen Menschen am Fernseher verfolgt. Auch so ein Weltsuperlativ. Die Wiederkunft Jesu wird unübertroffen sein, wird durch nichts übertroffen sein. Das ist das größte Ereignis der Weltgeschichte überhaupt. Und alle werden daran teilnehmen, alle, ohne Ausnahme. Die 6 Milliarden Menschen, die jetzt leben, und alle Geschlechter, die je gelebt haben, sie werden ihn alle sehen, weil er sie alle aus den Gräbern rausholt, durch ein mächtiges Wort. Ein Wort genügt und dann sind sie alle da. Er hat die Macht über alle Dinge. Da zeigt sich wirklich, wer der Herr ist über alle Dinge. Ob wir es wollen oder nicht. Auch die Spötter müssen auferstehen. Und die Gegner und die Feigen und die Lauen. Alle. Alle müssen wir. Werden nicht gefragt. Wir werden an jedem Tag dabei sein. Und viertens, er kommt mit seinen Engeln. Wenn nun der Jesus sich offenbaren wird vom Himmel in Feuerflammen mit der Macht seiner Engel, heißt es. Und der fünfte Punkt, er kommt plötzlich. Wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. In einem Nu, in einer Nanosekunde, wir rechnen ja heute Nanosekunden, in einer Nanosekunde ist er da. Wir tun noch gerade dies oder jenes, auf einmal wie ein Blitz ist er da, sofort. Und alle werden ihn sehen, in einem Nu. Zu welcher Tageszeit kommt er? Nun, das lesen wir in der Bibel. Lukas 17, Vers 34. In derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Hier haben wir wieder die Zweiteilung, immer diese Zweiteilung. Der eine ist angenommen, der andere ist verworfen. Immer wieder das. Weil immer Menschen da sind, die sich entschieden haben für Jesus, die mit ihm gelebt haben und die sind errettet. Und es gibt immer solche, die nicht wollen, die sagen, ich will nicht oder ich will später oder ich will dies, ich will jenes, ich will jenes. Und sie sind nicht dabei. Sie sind verworfen, steht hier. Hier steht, in derselben Nacht. Also wird er in der Nacht kommen. Nicht am Tage. Stimmt das? Wir müssen weiterlesen. Vers 36, Lukas 17, Vers 36 steht, zwei werden auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Auch da wieder die Zweiteilung. Auf dem Feld. Wann ist man auf dem Feld? Am Tage. Am Tage wird auf dem Feld gearbeitet, wird die Ernte eingebracht, wird gesät oder was immer gerade gemacht wird. Also kommt er zur Tageszeit. Wann denn nun? Zum Tag oder der Nacht? Das ist ein Widerspruch. Und das so dicht hier nebenbei. Das was für die Bibelkritiker, für die modernen Theologen. Können Sie mal die Zähne ausbeißen. Das ist moderne Mathematik. Der Jesus ist der Herr der Mathematik. Alles schon klar, alles in der Bibel schon drin. Wir befinden uns auf einer Kugel und die Sonne strahlt die Kugel an. Das ist die Hälfte der Erde ist angestrahlt von der Sonne und die andere Hälfte nicht. Die eine Hälfte hat Tag, die andere hat Nacht. Wenn hier steht, wir müssen ganz scharf denken, ganz logisch denken, wenn hier steht, in einem Nu kommt er, dann kommt er in dem einen Nu für die gesamte Erdbevölkerung. Und dann werden ihn die einen werden ihn sehen des Tages und die anderen werden ihn sehen des Nachts. Und die Nacht ist dann natürlich vorbei. Dann ist Tag geworden, wenn er da ist. Wenn er mit seiner Herrlichkeit da ist. Wie will er uns antreffen? Bereit. Er will uns bereit antreffen, dass wir entschieden sind. Darum steht in Matthäus 24, Vers 42, darum wachet, denn ihr wisset nicht, welchen Tag euer Herr kommen wird. Wir wissen es nicht genau. Neulich fragte mich jemand nach dem Vortrag, sagen Sie mal, wann wird der Jesus wiederkommen? Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, das ist ganz einfach zu sagen. Mit jedem Tag, der vergeht, kommen wir einen Tag näher an die Wiederkunft Jesu. Naja, das ist vielleicht so ein bisschen Spielerei, das so zu erklären. Aber ich habe ihm dann weiter gesagt, die Zeit des Endes wird uns in der Bibel genannt. Nicht auf den Tag genau. Aber wir können die grobe Zeitmarkierung in der Bibel ablesen. Von dem Alten Testament, beim Propheten Daniel, Kapitel 12, Vers 7, da lesen wir, wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll solches alles geschehen. Das ist das Volk Israel. Das Volk Israel befindet sich wieder in ihrem Land. Die waren 2000 Jahre weg. Das hatte Gott auch gesagt. 2000 Jahre in der Wüste, 2000 Jahre in den Völkern zerstreut. Aber dann will ich euch wieder zurückholen in euer Land bringen. Das ist jetzt geschehen, schon etliche Jahre. Und dieser Zeitpunkt, den markiert die Bibel als das Kommen des Herrn. Das muss zuvor geschehen werden, dass das Volk Israel wieder an seinem Platz ist. Das sehen wir. Das heißt, für uns, wir sind nahe dem Kommen Jesu. Ohne den Tag zu berechnen, das können wir nicht. Aber die Einordnung der Zeit ist wichtig. Wir müssen wissen, in welcher Zeit wir leben. Und das sagt uns die Bibel sehr deutlich. Wir befinden uns in dieser Zeit, sodass wir dann unsere Heimat, unsere eigentliche Heimat antreten können. Im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 20 lesen wir, unsere Heimat aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesus Christus, unseres Herrn. Er kommt und wird uns mitnehmen in die ewige Heimat. Und da sind wir berufen, ewig zu sein. Das wird uns hier so deutlich gesagt. Und der Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich gebe ihnen, was? Das ewige Leben. Wir müssen nur auf seine Stimme hören. Wenn wir seine Stimme heute hören, dann machen wir uns auf den Weg und sagen, hier bin ich, Herr. Ich will auch zu deinen Schafen gehören. Ich will zu denen gehören, die einmal in Ewigkeit bei dir sind. Dazu hast du mich berufen. Ich komme. Ich mache mich heute auf den Weg. Schauen wir uns den Ort der Ewigkeit noch etwas an. Dieser Ort, wo die Geretteten ewig sein werden. Bei Malachi lesen wir, ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Ich finde das toll, wie die Bibel das beschreibt. Ganz großartig, wenn so die Mastkälber eingesperrt waren im Winter und da nie das Tageslicht gesehen haben. Auf einmal im Frühjahr geht's raus auf die frischen Wiesen da, wo das grün ist. Und dann geht das über die Wiese. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleiner Junge war in Ostpreußen auf dem Bauernhof. Und wenn die rauskamen dann auf die Wiese, dann gingen die raus und sprangen Schwanz hoch und über die Wiese und die waren nicht zu halten. In diesem Bild vergleicht das die Bibel. Ihr sollt hüpfen wie die Mastkälber. Das muss man sehen, da muss Freude sein in den Gesichtern. Da kommt der große Tag. In diesem Bild vergleicht uns die Bibel das. So soll unsere Freude sein. So sollen wir ihn erwarten. Und wer noch nicht da ist an der Stelle, wer diese Freude noch nicht hat, der soll durchdringen zu dieser Freude. Der soll diesen Weg einschlagen zu Jesus hin, damit er an jenem Tag dabei ist. Das müssen wir doch verstehen. Das war so eindeutig gesagt, das war so klar uns mitgeteilt in der Bibel, sodass wir das wissen. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, wo er bei den Schweinen war und nicht wusste, was er da zu fressen hat, kann man ja nicht anders sagen, so war es ja, hat er das Zeug da genommen, was die Schweine gefressen haben. Und dann sagte er, ich mache mich endlich auf den Weg nach Hause. Und dann bereitet der Vater ein Fest. Und dann heißt es, dieser wunderbare Satz, der da steht, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und dieser Satz, das ist ein prophetisches Wort für die Ewigkeit. In der Ewigkeit hört die Fröhlichkeit nicht mehr auf. Da fangen wir an, fröhlich zu sein, und das bleibt in alle Ewigkeit. Nie wird das aufhören, die Fröhlichkeit. Können wir uns das vorstellen? Hier haben wir manchmal Probleme, uns mal eine fröhliche Stunde zu machen, vielleicht. Aber in der Ewigkeit, da ist angesagt Fröhlichkeit in Ewigkeit. Die Frage, wo ist Gott, wird nicht mehr gestellt werden, weil alle werden wir Gott sehen, die wir dort angekommen sind. Zweifler gibt's auch nicht mehr, weil alle sehen, wie die Wirklichkeit ist. Und die wir in der Bibel gelesen haben und so mancherlei auf Hoffnung geglaubt haben, das wird alles sich erfüllen. Wir werden das alles sehen. Der Tod ist längst nicht mehr da. Da werden wir nur noch mitleidig lächeln. Wir sagen, na ja, in so einem Sarg habe ich auch mal gelegen. Nicht? Das war so eine Durchgangsstation. Längst vorbei. Der Herr hat mich gerufen aus dem Grab. Jetzt bin ich in Ewigkeit lebendig. Durch den Tod durchmarschiert, auch mit Jesus. Ist toll. Wir gehen mit ihm durch dick und dünn. Er ist selbst auch durch den Tod gegangen. Er ist auch auferstanden. Wir werden auch auferstehen. Das ist die große Botschaft der Bibel. Und dort wird an jenem Ort kein Schmerz mehr sein. Keine Not, kein Ärger, kein Hass, kein Leid, keine Krankheit, nichts mehr. Alles ist vorbei. Es ist der Ort der Liebe, wo wir angekommen sind. Der grenzenlosen Liebe, die sich dort manifestiert. Der Himmel, können wir sagen, ist ein Ort der ewigen Liebe. In 1. Korinther 13 lesen wir von Glaube, Hoffnung, Liebe. Der Glaube wird aufhören, brauchen wir nicht mehr, weil wir alles sehen werden. Der Glaube hat sich erfüllt. Der Glaube ist zum Schauen gekommen. Das ist der Schritt vom Glauben zum Schauen. Der Glaube ist für diese Zeit gesetzt, aber dann kommt das Schauen. Die Hoffnung hört auch auf. Wir haben keine Hoffnung mehr. Wir brauchen nichts mehr zu hoffen, weil alle Hoffnung Realität geworden ist. Alle Hoffnung hat sich erfüllt. Das ist der Himmel. Aber eins wird bleiben von den dreien, und das ist die Liebe. Die Liebe ist ewig. Und Gott ist die Liebe. Und wir werden auch alle lieben. Ein kleiner Junge wurde einmal gefragt, ob er den Himmel beschreiben kann. Da hat er gesagt, wunderbare Antwort, das ist der Ort, wo jeder jeden liebt. Na, das gibt's auf der Erde nicht. Da merken wir den großen Unterschied. Das ist der Ort, wo jeder jeden liebt. Und die Bibel beschreibt uns, wie das sein wird, wo die Leute alle herkommen zum Himmel. Und da steht in Lukas 13, Vers 29, und es werden kommen vom Osten und vom Westen und vom Norden und vom Süden, die zu Tische sitzen im Reiche Gottes. Jetzt kommt die wichtigste Frage, bist du dabei? Gehörst du auch zu denen, die von Osten oder Süden oder Westen, ist ja egal, aus welcher Himmelsrichtung, Hauptsache du kommst. Das wird nachher schon zugeordnet werden, aus welcher Himmelsrichtung du gekommen bist. Nur, dass wir kommen und dabei sind. Und die Bibel sagt uns, es werden nicht alle dabei sein. Hier steht, der Feigen, Verleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Bloß das nicht. Raus aus der Schusslinie, raus, 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 dass wir ja nicht dahin kommen. Die Götzendiener, da haben wir gestern drüber gesprochen, die alle möglichen Religionen betreiben, auch eigene Religionen, alles, was wir da tun können. Raus aus der Schusslinie. Die Ungläubigen, die sagen, ich kann das nicht fassen, was da steht. Ich kann mir das nicht vorstellen, oder was für Ideen da kommen. Und Gott hat uns einen Willen gegeben, dass wir unseren Willen einsetzen und sagen, hier bin ich. Ich komme zu dir. Die Leute, zu denen Jesus gepredigt hat, viele von denen sind verloren gegangen. Viele werden das Ziel nicht erreichen. Warum? Der Jesus sitzt vor den Toren Jerusalems und weint. Der Sohn Gottes, der Schöpfer aller Dinge, weint. Warum weint er denn? Hier steht in Matthäus 23, Vers 37, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel. Und jetzt kommt der Nachsatz. Und ihr habt nicht gewollt. Das ist es. Ihr habt nicht gewollt. Vergebung der Sünde war möglich. Das Tor zum Himmel ist riesig weit geöffnet, riesig weit. Nur niemand geht mit Sünde ein. Wir müssen die Sünde loswerden. Die können wir vergeben bekommen. Und der Jesus sagt, komm doch, lass es dir doch vergeben. Mach's doch wahr. Gestern Abend habe ich mich gefreut, da war einer schon nach Hause gefahren, auf dem Nachhauseweg. Und unterwegs, da kribbelt es ihm im Gedanken oder im Herzen und sagt, das geht nicht, ich muss nochmal umkehren. Da kam der zurück und sagt, ich habe es gehört, ich muss es doch tun. Da hat er sich entschieden. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, vielleicht 15 Minuten. Da haben wir zusammen gebetet, ich habe ihm den Weg erklärt. Er hat alle Sünden vergeben bekommen. Und der Herr hat ihn eingetragen im Buch des Lebens. So einfach geht das. Aber wir müssen ja sagen. Das ist, was Herr Jesus fragt. Habt ihr gewollt oder habt ihr nicht gewollt? Das ist der einzige Punkt, wo sich alles entscheidet. An unserem Ja oder an unserem Nein, da hängt eine ganze Ewigkeit dran. Weil Gott uns den Willen gegeben hat. Er hat uns geadelt damit. Gott hat weder Roboter gemacht, noch Hampelmänner, noch Marionetten, noch sonst was. Sondern er hat Menschen geschaffen, die einmal ihm gleich sein sollen. Das ist das. Und darum haben wir auch einen Willen bekommen. Der Jesus hat auch genau diesen Willen gehabt, denn er konnte vom Kreuz herabsteigen. Er hatte alle Möglichkeiten, aber er hat es nicht getan. Er ist uns vorangegangen, weil sein Wille den Willen des Vaters getan hat. Aber weil wir es nicht getan haben, Wir haben auch einen freien Willen und wir können Ja sagen zu Jesus und dann werden wir in diesen Stand hineingehoben. Und darum ruft die Bibel an so vielen Stellen, in so vielen Worten immer wieder der Ruf, komm, 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 kehrt um und bekehrt euch. Oder ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen. Das war die Predigt Jesu. Tut Buße, kehrt um. Von dem, was ihr bisher gedacht habt. Kehrt um, kommt zu mir. Ich nehme euch an. Geht ein durch die enge Pforte. Nötigt sie hereinzukommen. Nötigt sie, bringt sie doch mit. Ich freue mich immer, gerade gestern Abend, da war jeder, der sich entschieden hat, hatte eine Begleitperson. Fand ich ganz prima. Da war jemand, der hat sie genötigt. Komm mit, an die Hand genommen, ich gehe mit dir. Du musst gar nicht alleine hochgehen. Dass ja da ja nichts passiert da oben, nicht? Oben in dem Zimmer. Ich komm mit. Wer es nicht schafft. Wir machen doch keine große Blockade davor. Jeder ist eingeladen. Na, wenn es sein muss, auch zwei, kommen zwei mit. Ist auch richtig. Egal wie, nur dass wir kommen. Wir können auch alleine kommen natürlich, wenn wir Mut haben, nicht? Ist doch klar. Der Jesus sagt, nötigt sie hereinzukommen. Ergreife das ewige Leben. Diese Wörter, die sind schon packend, wenn der Jesus das sagt. Ergreife das ewige Leben. Du kannst es ergreifen, du kannst zupacken. Es ist einfach da. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann packt zu, dann kommt. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, heißt es. Und in Apostelgeschichte 16 heißt es, glaube an den Herrn Jesus. So wirst du und dein Haus selig. Glaube an ihn. Komm, nimm das doch an. Du hast viele Möglichkeiten, wie du aufgerufen bist, zu kommen. Tu es. Ein junger Mann wurde gefragt, was er in seinem Leben einmal tun möchte. Und dieser junge Mann, ich fand, der hat eine gute Antwort gegeben. Er sagte, also ich möchte einmal etwas tun, worüber man in 500 Jahren noch redet. Ich finde das eine gute Perspektive, ihr jungen Leute, nicht? Wenn ihr so ein Ziel habt, ich will etwas tun, sodass man in 500 Jahren noch drüber redet. Könnt ihr haben, heute. Wenn du heute eine Entscheidung triffst für diesen Jesus Christus, wenn du kommst, dann wird man nicht nur in 500 Jahren noch drüber reden, sondern eine ganze Ewigkeit. Eine ganze Ewigkeit wirst du dich erinnern, dass du gesagt hast, ich habe den Ruf Jesu gehört und ich habe Ja gesagt. Und hier bin ich, jetzt in Ewigkeit hier. Nur, warum? Ich kann es nicht fassen, nur weil ich Ja gesagt habe. Mehr war gar nicht nötig. Ich habe Ja gesagt zu dieser Botschaft des Herrn Jesus Christus. Ich habe mich einladen lassen. Ich habe mir alle Sünden vergeben lassen. Weil der Herr uns so unglaublich lieb hat. Und er will uns eine ganze Ewigkeit bei sich haben. Was wird das einmal für eine riesige Schar sein von Menschen, die dort versammelt sind, die alle durch das Kreuz Jesu errettet wurden. Komm, lass dich auch erretten, sei du auch dabei. Ich hielt irgendwo eine Evangelisation, da kam einer, der war über 70. Und da waren mehrere gekommen und ich erkläre den Weg für alle. Und dann frage ich jeden, ich sage, wollen Sie das annehmen, wollen Sie das annehmen? Die sagten, ja, ja, ja. Und jetzt dieser, der war über 70, ja, sagt er, ich kann nicht, ich weiß nicht, sagt er. Vor mir ist eine große Mauer und ich komme nicht über die Mauer rüber. Dann habe ich eine Frage gestellt nur. Ich sage, wollen Sie darüber? Das ist die Frage. Ja, ich will, sagt er. Ich sage, dann kann ich Ihnen jetzt schon die Garantieerklärung geben, Sie kommen heute über die Mauer rüber. Dann haben wir uns einige Stellen der Bibel angesehen, wo der Jesus sagt, komm, ich lade dich ein, du bist eingeladen, ich werde bei dir Wohnung machen, ich komme zu dir und ich will dir alle deine Schuld vergeben. Ich sage, ist das zu verstehen? Ja. Wollen Sie es annehmen? Ja, will ich. Und dann fragte ich ihn nochmal, ich sage, wo sind Sie jetzt? Er sagte, ich bin drüber, ich bin jenseits der Mauer, ich bin rübergesprungen, ich habe es gar nicht gemerkt. Später ist er zur Gemeinde gekommen und jeden Sonntag, wenn wir uns gesehen haben, hat er immer wieder neu zu mir gesagt, weißt du noch, an jenem Tag dort bei der Evangelisation, wo ich nicht über die Mauer kam, ich bin gesprungen. Was bin ich glücklich, dass ich über die Mauer gesprungen bin. Der ist über 80 geworden, mit 81 hat er nochmal geheiratet. Voller Schwung, nicht wahr? Mit Jesus kannst du auch mit 81 heiraten, gar keine Frage. Und dann hat er das gemacht. Jetzt ist er inzwischen beim Herrn. Was wird der den Herrn Jesus anbeten und sagen, Herr Jesus, du hast mir das so leicht gemacht. dass ich über die Mauer rüberspringen konnte. Der wird in Ewigkeit dankbar dafür sein, dass der Herr uns solche Worte gegeben hat, der Einladung, komm, ich nehme dich an, wie du bist. Das hat er auch erfahren. Das wollen wir heute am letzten Tag dieser Versammlung, dieser Veranstaltung, dieser Evangelisationsreihe wahrnehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere das noch aufgeschoben hat und sagt, na, heute schaffe ich nicht, morgen noch einen Tag und so weiter. Heute sind wir hier, vielleicht das letzte Mal. Nutze diese Chance, die Zukunft jetzt zu entscheiden für dich. Die Bahn hat mal ein Prospekt rausgegeben, fand ich prima, habe ich gleich mitgenommen. Die Weichen für die Zukunft stellen. Ein gutes Motto für uns heute Abend. Stelle heute die Weichen für die Zukunft, indem du zu Jesus kommst. Dann hast du die Weichen nicht nur für die nahe Zukunft gestellt, wie der Fritz da am Anfang, sondern dann hast du die Zukunft für die Ewigkeit gestellt. Nicht nur für 500 Jahre, sondern für eine ganze Ewigkeit hast du die Weichen gestellt. Tu es heute, stelle heute deine Weichen für die Ewigkeit. Du kannst es tun, komm einfach. Ich werde mit dir beten und dann bist du auch jenseits der Mauer. Und dann sagst du, war gar nicht schwer, war gar nicht hoch, ich bin jetzt drüber. Nutze diese Gelegenheit an diesem Abend. Wir wollen unserem Herrn Jesus danken, dass er uns diese Möglichkeit gibt und dass er uns genau sagt, was die Zukunft ist und worauf wir zugehen. Zum Gebet stehen wir auf. Ja, lieber Jesus, du bist der wiederkommende Herr. Und du kommst in großer Macht und Herrlichkeit. Du hast es uns alles ganz genau beschrieben, sodass wir es wissen, wie jener Tag sein wird. Und wir werden dich alle sehen, ohne Ausnahme. Und wir wissen aus deinem Wort, aus den Signalen, die du gibst, die Zeit ist nicht mehr fern. Dann werden wir dich alle sehen. Herr Jesus, hilf uns, dass wir dann entschiedene Leute sind. Alle, die wir hier sind in dieser Halle. Herr Jesus, schenke es doch bitte, dass heute niemand nach Hause geht, ohne die Gewissheit des ewigen Lebens, ohne die Gewissheit, über die Mauer gesprungen zu sein. Bitte, Herr, hilf einem jeden, dass er es heute macht, dass er heute diesen Sprung macht. Danke, Herr Jesus, dass du jeden rufst mit großer Liebe, weil du uns alle bei dir haben möchtest an deinem großen Tag. Herr, gib, dass wir uns in Bewegung setzen. Gib uns diesen Willen zu kommen. Danke, Herr Jesus. Amen.